Clicksafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Clicksafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, was bringt KI in der Schule? Und um Antworten auf diese Frage zu bekommen, habe ich Dr. Patrick Bronner eingeladen. Hallo, Herr Bronner.
Hallo, Herr Bregenzer.
Herr Bronner, Sie unterrichten Mathematik und Physik an einem Gymnasium in Freiburg und außerdem sind Sie auch in der Lehrerinnenausbildung tätig. Sie wurden bereits 2016 mit dem Lehrerpreis ausgezeichnet. Damals ging es allerdings noch um den innovativen Einsatz von Smartphones im Unterricht. KI spielte dann, nehme ich mal an, noch keine große Rolle. Vielleicht können Sie unseren ZuhörerInnen kurz erzählen, wie es überhaupt gekommen ist, dass Sie sich für den Einsatz von digitalen Tools im Unterricht begeistert haben und auch seit wann für Sie das Thema KI in der Schule eine Rolle spielt.
Ja, ich war schon immer von digitalen Tools begeistert. Ich habe meine Diplomarbeit im digitalen Bereich verfasst. Das war als Diplomphysiker, habe ich Wasserstoffbilder programmiert in 3D. Später in meiner Doktorarbeit habe ich mich auch mit digitalen Medien beschäftigt. Und es war schon immer so ein bisschen mein Hobby zu schauen, wie kann der Computer im Klassenzimmer ja zum Lernen beitragen. Am Anfang waren es natürlich viele Animationen, Bilder, Videos. Und dann so 2014, 15 kam die Idee eben auf, Smartphones zu nutzen, weil Smartphones hat ja eh jeder in seiner Hosentasche. Und da haben wir in der Schule über 2 Jahre erarbeitet, was ist mit Smartphones möglich und haben ganz viele Praxisbeispiele gesammelt. Und wir wurden dann 2016 mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet, weil wir eben gezeigt haben, dass man Smartphones kompetenzorientiert und sinnvoll im Unterricht einsetzen kann. Genau, und das war so dieser Start für unser Medienkonzept. Im Jahr 2017 sind wir dann auf Tablets übergegangen, haben Tablet-Klassen eingeführt und haben da auch festgestellt, welche Nachteile Smartphones haben. Die verschiedenen Betriebssysteme, die Ablenkung durch soziale Medien und so weiter. Deswegen war ganz klar, dass eine Tablet-Ausstattung, eine 1:1 Tablet-Ausstattung, alle Schüler haben das gleiche Gerät, ohne Ablenkung mit sozialen Medien, ohne Mobilgeräte, Verbindung und so weiter, dass das viel zukunftsweisender ist. Wir haben jetzt Tablet-Klassen von Klassenstufe 8 bis zur 12. Klassenstufe, also durchgehend eine 1:1 Ausstattung. Und das hat uns gerade im Fernunterricht während der Corona-Zeit wirklich unterstützt. Also da waren wir sofort mit einer Videokonferenz online. Und dann 2022 kam ja KI auf, Ende 2022. Und da konnten wir auch sofort einsteigen, weil wir hatten die mobilen Endgeräte im Unterricht. Wir brauchten nur noch eine datenschutzkonforme KI-Tool-Lösung. Die hatten wir dann und seither arbeiten wir im Unterricht unter anderem mit KI.
Und als KI dann aufkam, haben Sie das als Chance gesehen? Auch jetzt, also vielleicht nicht nur Sie, sondern auch schulweit die anderen Kolleginnen, die da arbeiten? Oder eher so als Bedrohung? Jetzt können die Schülerinnen ganz viel schummeln und müssen gar nicht mehr ihre Aufgaben selber bearbeiten.
Ich glaube beides, Chance und Bedrohung. Und eine Chance, weil dadurch ganz viel mehr im Unterricht möglich ist. Als Study Buddy kann ich KI verwenden, für einen Personenchat, für eine Recherche. Aber natürlich auch Chancen und Risiken, ne, dass die Schülerinnen nichts mehr lernen, sondern alles nur noch in die KI eingeben und die Antworten unreflektiert übernehmen und so weiter. Also Chance und Risiko. Und da gilt es, beides im Unterricht zu thematisieren. Wo sind die Chancen fürs Lernen, aber wo sind auch die Risiken? Weil ich möchte auf keinen Fall einen Kompetenzverlust durch KI, sondern ich möchte, dass die Kompetenzen im Unterricht noch mehr gefördert werden. Deswegen heißt es, KI-Tools sinnvoll und wirkungsvoll einzusetzen. Und das gilt natürlich auch für die Tablets im Unterricht.
Das bedeutet ja aber auch eine Veränderung für die Gestaltung von Unterricht. Sie haben kürzlich einen Artikel im Deutschen Schulportal veröffentlicht zu der Frage, wie sinnvolle Aufgabenstellungen aussehen müssen im Zeitalter von KI. Worin besteht denn das Problem mit den Aufgabenstellungen, wie sie bisher in der Schule vorkommen?
Ich sage jetzt mal, vor 2,5 Jahren, als die KI aufkam, da gab es immer die richtige Antwort auf eine Fragestellung. Und die Fragestellung war eine geschlossene Fragestellung. Also es gab auf eine Frage eine richtige Antwort. Und da haben wir schon festgestellt, solche geschlossenen Fragestellungen machen im Zeitalter von KI keinen Sinn mehr, weil die Antwort verrät sofort ChatGPT. Dann sind wir drauf gekommen, dass, wie können wir uns da retten, durch offene Aufgabenstellung, also offene Aufgabenstellung, die nicht das eindeutige Ergebnis haben, sondern wo viele richtige Ergebnisse möglich sind, aber wo es auf den Begründungsweg ankam. Und das hat die letzten 2 Jahre ganz gut funktioniert, weil offene Aufgabenstellung konnte die KI nicht, also ChatGPT 4o, wenn ich da eine offene Aufgabenstellung eingegeben habe, das war überfordert, es gab keinen richtigen Begründungsweg und deswegen haben wir ganz viel Fortbildung gemacht, wie integriere ich offene Aufgaben in den Unterricht, die eben nicht von der KI ad hoc gelöst werden können. Allerdings im Januar 2025 kam dann DeepSeek auf, das chinesische Sprachmodell, und zum ersten Mal war da das logische Denken mit verknüpft. Und ich weiß noch, Ende Januar habe ich dann diese eine offene Aufgabenstellung bei DeepSeek eingegeben und ich konnte der Maschine beim Denken zuschauen. Die Maschine hat über meine Frage 42 Sekunden lang nachgedacht. Mhm. Ich konnte mitlesen, mein Mund ist immer mehr aufgegangen, voller Erstaunen. Und am Ende hat es eine Lösung gegeben, die viel besser war innerhalb von diesen 43 Sekunden als das, was meine Schülerinnen und Schüler innerhalb von 4 Wochen erarbeitet hatten. Mhm. Und ich war richtig deprimiert anschließend, weil ich habe gemerkt, diese offenen Aufgabenstellungen, diese offenen theoretischen Aufgabenstellungen machen nun auch keinen Sinn mehr, weil jetzt kann sie die KI eben durch logisch-mathematisches, naturwissenschaftliches Denken, ja, das ist ja kein richtiges Denken, aber die Maschine kann das kombinieren und kann dann auch einen Begründungsweg, einen perfekten Begründungsweg liefern. Mhm. Und dann war ich zunächst ja wirklich deprimiert. Was können wir denn jetzt noch im Unterricht machen? Und ich habe dann mit meinen Kollegen diskutiert und wir hatten dann so 6 Prinzipien herausgearbeitet, dass wir in Aufgabenstellungen zum Beispiel Handlungsorientierung, Experimente oder Umfragen integrieren müssen. Also dass die Schüler live experimentieren, dass die Schüler etwas herstellen, etwas basteln oder eine Umfrage machen, also das, was die KI nicht kann. Das war das erste Prinzip. Mhm. Oder wir haben auch festgestellt, dass wir viel mehr Kontextorientierung in die Aufgabe reinbringen müssen. Also Kontexte aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler, dass die Schüler Fotos und Videos aus dem Alltag zu einem bestimmten Phänomen, zu einer Fragestellung aufnehmen und das dann ins Lernprodukt verknüpfen. Ein Hebel, das ist das dritte Prinzip, sind auch die regionalen Bezüge. Also wir schauen hier, ich komme aus Freiburg, was ist in Freiburg typisch? Also Freiburg ist Fahrradstadt, also waren es im Physikunterricht die Freiburger Fahrradzählstationen, weil das kann die KI auch nicht. Mhm. Und wenn ich dann bei so einer offenen Aufgabenstellung mit Experimenten, mit Kontextorientierung, regionalen Bezügen als Lernprodukt eine schriftliche Zusammenfassung verlange, dann macht es auch wieder keinen Sinn, weil das kann die KI. Deswegen brauchen wir auch einen Wechsel der Ausdrucksform. Eine Ausdrucksform könnte ein Erklärvideo sein. Natürlich sagen jetzt einige, die KI kann auch Erklärvideos herstellen, aber wenn ich verlange, dass ich die Stimme der Schüler höre, dass ich Bilder von dem Entstehungsprozess, dass ich Videos von dem Experiment integriert haben möchte, das kann die KI nicht. Und das vorletzte Prinzip ist auch die persönliche Auseinandersetzung, dass ich eine Bewertung verlange mit der persönlichen Meinung zu dieser spezifischen Fragestellung. Und was ich dann immer noch machen kann, dass der Entstehungsprozess dieses Erklärvideos als Beispiel reflektiert werden muss und dokumentiert werden muss. Das könnte durch ein Lernportfolio passieren. Oder dass die Schüler eben reflektieren müssen, wie habe ich KI eingesetzt, wo war es sinnvoll, wo waren Chancen und wo waren die Grenzen auch. Also das waren jetzt ganz kurz diese 6 Prinzipien für sinnvolle Aufgabenstellung im Zeitalter von logisch denkender, in Anführungszeichen, KI.
Das ist für, also ich arbeite nicht an der Schule, deswegen habe ich da nur so eine rudimentäre Vorstellung, wie das genau abläuft. Aber wenn ich das so höre, kommt mir das vor, als würden die Ansprüche an Lehrkräfte eigentlich steigen. Weil das ist, glaube ich, eine aufwendigere Art, Unterricht zu machen als bisher, oder?
Auf jeden Fall. Also Das sind ja offene Aufgabenstellungen, das sind forschend entdeckende Aufgabenstellungen, das sind Projektarbeiten. Und die haben zunächst nichts mit einem Standard-Frontalunterricht zu tun. Aber sowas braucht es jetzt im Zeitalter von KI. Wir wollen ja nicht nur das Fachliche vermitteln, sondern wir wollen auch viele prozessbezogene Kompetenzen fördern. Also Kompetenzen wie zum Beispiel Kommunikation oder Kreativität, weil eine KI ist nicht kreativ, auch wenn sie Videos erstellen kann, wenn sie Lieder dichten kann, wenn sie Gedichte schreiben kann, aber das ist ja alles nur Mathematik, eine Reproduktion des bisher Verfügbaren. Das heißt, gerade Kreativität müssen wir wieder im Unterricht fördern. Und neben Kreativität gehört auch das kritische Denken dazu. Also wenn Schülerinnen die Antwort einer KI nicht kritisch reflektieren können, dann sind sie der KI hoffnungslos ausgeliefert. Und das müssen wir an der Schule fördern. Und dazu gehört natürlich auch die Fachlichkeit. Ich brauche erstmal fachliches Wissen, um kritisch denken zu können. Und das müssen wir auch im Unterricht vermitteln. Und der letzte Punkt ist die Kollaboration. Also Schüler sollten gut im Team zusammenarbeiten können. Und deswegen werden diese Projekte, die ich genannt habe, mit diesen 6 Prinzipien, auch meistens in Partnerarbeit durchgeführt. Das sind ziemliche Herausforderungen, nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler, weil viele kennen einen solchen Unterricht nicht. Und wenn wir bei Schülerinnen und Schülern sind, sind wir auch ganz schnell bei Eltern, weil am Anfang, als ich solche Projekte durchgeführt habe, gerade mit digitalen Medien, gab es Beschwerden-E-Mails von Eltern, die gesagt haben, was ist denn das für ein schlechter Unterricht mit so einem Projekt über 4 Wochen, aber mein Sohn eigenständig, das kann ja wohl nicht sein. Und ich habe da auch dazu gelernt, man muss die Eltern mit ins Boot holen, man muss den Eltern beim Elternabend berichten, dass es heute auf mehr ankommt, als nur die Formel R ist U durch I, Werte einzusetzen, umzustellen, die richtige Lösung anzugeben. Weil viele Eltern kennen Physikunterricht so und dann denken sie auch, das ist guter Physikunterricht. Aber dass sich der naturwissenschaftliche Unterricht durch digitale Medien, durch den Einsatz von KI-Tools auch stark gewandelt hat, das muss man den Eltern und den Schülern auch erstmal klar machen.
Sie hatten gerade das kritische Denken angesprochen bei den Schülerinnen und Schülern. Da würde ich gerne Ihre Einschätzung dazu hören, wie es darum bestellt ist in Bezug auf KI. Ganz kurz eine kleine persönliche Anekdote. Ich bin sehr selten auch mal in Schulen unterwegs für so einzelne Workshops und so weiter. Hatte da auch schon mal jetzt in diesem Jahr was zum Thema KI gemacht und war überrascht, dass das war eine 7. Klasse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die eigentlich sehr kritisch damit umgegangen sind. Also jetzt natürlich nicht auf hohem akademischen Niveau, aber solche Sachen wie, naja, wenn man immer nur KI einsetzt, dann lernt man ja auch nicht richtig die Sachen, wenn man das immer nur auslagert und so. Das war denen vollkommen bewusst, ne? Und es war jetzt nicht so, dass die durchweg gesagt haben, ja, ich mache jetzt alle meine Hausaufgaben mit KI, sondern haben auch die kritischen Aspekte gesehen. Jetzt weiß ich nicht, das war auch eine Tablet-Klasse und an der Schule wurden schon viele Sachen im Bereich Medienkompetenz gemacht. Unter anderem war dann deswegen ich ja auch da. Also ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist für Gesamtdeutschland. Aber ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass die vollkommen unkritisch diese Tools benutzen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Können Sie dazu was sagen?
Ja, zunächst ein Kompliment an diese Schule, an die Lehrerinnen und Lehrer der Schule, dass sie sowas schon in der 7. Klasse, haben sie gemeint, erreichen, dass die Schüler kritisch damit umgehen. Die haben offenbar ein sehr gutes Medienkonzept, wo ganz klar drinsteht, was machen wir in welcher Klassenstufe. Also so hört sich das für mich an und ist auf keinen Fall Standard. Die meisten Bundesländer haben ja nicht mal eine einheitliche KI-Tool-Lizenz, also eine KI-Tool-Lizenz, wo Schülerinnen und Schüler datenschutzkonform mit KI umgehen können. Die Stadt Freiburg hat jetzt als Beispiel für alle 65 öffentlichen Schulen eine KI-Tool-Lizenz von Vobitz angeschafft, weil sie einfach gesagt hat, das Land bietet hier noch nichts. KI ist ein ganz wichtiges Thema, das muss in den Unterricht rein und wir als Schulträger, wir statten jetzt die Schulen mit einer solchen KI-Tool-Lizenz aus. Und das ist wirklich sehr positiv. Jetzt aber zu Ihrer Frage zum kritischen Umgang. Also diesen kritischen Umgang, den muss ich natürlich mit den Schülern thematisieren und das nicht nur im Fach Medienbildung, wenn es das Fach in diesem Bundesland gibt, sondern in jedem einzelnen Fach eben mit den fachlichen Besonderheiten. Und ich sage jetzt mal, am Anfang war ChatGPT 3.5 und da konnte ich ganz tolle Beispiele liefern. Die Schüler haben prompt mit einem Rechtschreibfehler eingegeben und zack, war das Ergebnis völlig falsch. Die KI hat sofort loshalluziniert. Mhm. Und diese Halluzination, die konnte ich natürlich im Unterricht sinnvoll einsetzen, nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Klassenarbeit, dass die Schülerinnen lernen, die Antwort von der KI kritisch zu reflektieren und Prompts gut zu formulieren. Jetzt allerdings sind wir bei ChatGPT 5.0 und das Halluzinieren gibt's immer noch, aber es wird sehr stark weniger und auch fehlerhafte Prompts werden nicht mehr verwendet, dass die KI sofort anfängt zu halluzinieren. Also es wird schon schwieriger, anhand von Text mit fachlichem Bezug das kritische Denken zu schulen. Aber wo das ganz gut geht, ist bei der Bilderstellung, bei der KI-Bilderstellung. Also da habe ich insgesamt 4 Aspekte, die ich kritisch mit den Schülern diskutieren kann. Und das wären zunächst die Stereotype, die in diesen Bildern wiedergeben. Und das Schöne ist, wenn die Schülerinnen und Schüler das selbst merken. Eine Schülerin in der 8. Klasse, die hat ein Bild von Hip-Hop-Tänzerinnen erzeugt mit der KI und war total enttäuscht. Sie hat gesagt, Herr Bronner, lesen Sie mal im Prompt, da steht drin, die Tänzerinnen sollen nicht baufrei sein und nicht dünn. Und die KI liefert mir lauter baufreie, dünne, magersüchtige Tänzerinnen. Das kann doch nicht sein. Da habe ich gemeint, genau, du bist jetzt auf den Bias gestoßen, auf die Stereotypen, weil im Netz, die KI hat ja von Bildern gelernt und da gibt es eben fast nur Bilder von Hip-Hop-Tänzerinnen, die baufrei tanzen. Also das wäre das erste Thema zum kritischen Umgang. Dann bei Bildern kann man natürlich Fake-Bilder wirklich sehr gut thematisieren. Ich habe gerade gestern einem Freund einen bösen Streich gespielt, der hat mir geschrieben, er hat kurz mal vor unserem Haus geparkt, ich hoffe, das ist okay. Dann habe ich das gesehen, habe ein Bild vom Auto gemacht, habe das Bild in die KI eingegeben, habe gesagt, stelle das Auto auf einen Abschleppwagen. Mhm. Die KI hat mir sofort ein Bild erstellt, das war ein Google Gemini. Ich war völlig überrascht über die hohe Qualität des Bildes. Ich habe ihm das Bild geschickt, habe gefragt, meinst du das Auto auf dem Abschleppwagen? Und er hat angerufen, war völlig aus dem Häuschen. Das Kind hat im Hintergrund schon geweint, weil das Auto weg ist. Und da habe ich gemeint, Christian, das ist KI, das ist KI generiert. Also da kann man schon ganz schnell Fake News erstellen. Und dann haben wir ganz lang diskutiert, ja, wie einfach das geht und wie wirklich sensibel man da sein muss. Und wenn Schülerinnen und Schüler mal selbst Fake-Bilder erstellen und merken, wie schnell das geht, also da wird ganz viel kritischer Umgang geschult. Genau, der dritte Punkt ist die Bilderkennung, weil wenn ich ein Bild auf Instagram, auf TikTok oder ein Video hochlade, dann wird es natürlich von der KI analysiert. Was ist das für eine Person? Was könnten wir da für Werbung einspielen? Und da gibt's ein tolles Tool, Say See Your Photos. Da kann man ein Bild von sich einfügen und die KI analysiert dann sozusagen, was wird da dargestellt, was ist das für eine Person und gibt dann einen halben Lebenslauf so rum. Und ich war völlig überrascht. Ich habe ein Bild von mir da hochgeladen. Was ist alles über meine Person, die KI schon rauslesen kann? Da stand frecherweise, der Person würde Werbung über gute Männerkleidung gut tun, fand ich schon überraschend, ja, dabei hatte ich ein Hemd an, aber solche Sachen kommen dann da rein. Und der vierte Punkt, den man auch immer wieder diskutieren muss, gerade mit Bildern, ist der hohe Energiebedarf bei der KI-Bildgenerierung oder allgemein der Energiebedarf, wenn KI aktiv ist. Und das sind 4 Punkte zum kritischen Umgang, die ich eben gerade mit Bildern sehr gut mit Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse, finde ich, diskutieren kann. Und die Schülerinnen können das ja auch dann wieder selbst erleben, wenn es datenschutzkonforme Tools gibt und wenn eben Tablets vorhanden sind oder so, dass jeder Schüler das auch selbst mal erstellen kann.
Bei dem Aspekt mit den datenschutzkonformen Tools, da würde mich interessieren, wie ist das denn als Lehrkraft? Sie haben jetzt gerade gesagt, bei Ihnen an der Schule, da gibt es ein Angebot, auf das Sie zurückgreifen können, wo Lizenzen erworben wurden. Aber das ist, wenn ich das richtig verstehe, dann nicht deutschlandweit so. Ist man dann auf sich alleine gestellt als Lehrkraft? Oder gibt es irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Portale, wo man Informationen dazu finden kann und ja herausfinden kann, welche Tools man in der Schule eigentlich einsetzen darf überhaupt und welche nicht?
Ja, also im Idealfall gibt das Land eine KI-Tool-Lizenz an alle Lehrerinnen und Lehrer und die Lehrerinnen und Lehrer können dann innerhalb von diesem KI-Tool KI-Klassenzimmer eröffnen und können die Schülerinnen und Schüler eben über dieses Klassenzimmer mit der KI arbeiten lassen. Mhm. Das ist ja der Idealfall. Aber die wenigsten Bundesländer haben eine landesweite KI-Tool-Lizenz. Ich glaube, Rheinland-Pfalz geht vor. Die haben Vorbits für alle Schulen angeschafft, aber das sind nur einzelne Bundesländer. Bremen hat jetzt Telly angeschafft. Das ist von FWU ein KI-Chatbot, der auch nur eine API-Schnittstelle zu ChatGPT natürlich ist. Aber das sind schon Ansätze. Und dieses Telly-Projekt soll auch bundesweit etabliert werden. Das soll in jedem Bundesland später mal zur Verfügung stehen. Allerdings, bis es soweit ist, dass es eben so eine bundesweite einheitliche Lösung gibt, ich glaube, da vergehen noch 1 bis 2 Jahre. Und ich hoffe, das kommt schnell. Aber bis dahin muss sich jede Schule, die eben keine Landeslizenz hat, muss sich selbst drum kümmern, welche Tools nehmen wir im Unterricht. Und es ist schade, dass jede einzelne Schule das wieder selbst überlegen muss, weil es geht um Datenschutz und der ist wirklich gerade mit KI sehr wichtig. Von daher sind Schulträger top, wie die Stadt Freiburg, die eben sagt, wir statten alle unsere Schulen mit einer einheitlichen KI-Lösung aus. Und dann gibt es natürlich auch Lehrerfortbildung dazu für alle Lehrerinnen und Lehrer. Und solche Projekte sind vorbildlich, wenn es noch nicht die einheitliche Lösung gibt.
Was würden Sie Lehrkräften empfehlen, wenn es eben noch keine Vorgaben gibt? Sollte man sich selber auf den Weg machen und einfach mal ausprobieren oder lieber darauf warten, dass es sichere Tools gibt, die angeboten werden, wo man dann sich auch darauf verlassen kann, dass das alles in Ordnung ist?
Ja, also der erste Schritt ist natürlich selbst ausprobieren. Ja, als Lehrer zu Hause mal für die Unterrichtsvorbereitung direkt in ChatGPT oder in Google Gemini oder in einem anderen KI-Tool zu arbeiten. Aber Ziel ist ja, dass ich das Ganze im Unterricht integriere und dass meine Schülerinnen und Schüler aktiv mit der KI umgehen. Und dann brauche ich wirklich datenschutzkonforme Tools. Und das Beste ist, wenn man dann seinen Schulleiter davon überzeugt. Es gibt 3 große Firmen derzeit, die solche Tools anbieten, dass man eben sagt, ja, können wir nicht fürs gesamte Kollegium ein bestimmtes Tool anschaffen, eine Schullizenz von einer datenschutzkonformen Lösung. Und dann kann sich die Schule gemeinsam auf den Weg machen, weil es geht doch nur gemeinsam. Also der Lehrer als Einzelkämpfer gibt es leider noch, aber besser ist, ein komplettes Kollegium macht sich auf den Weg und holt sich dann auch Fortbildner, die eben speziell zu diesem Tool das gesamte Kollegium bei einer schulinternen 4-stündigen Fortbildung eben fit machen für den Umgang mit KI im Klassenzimmer.
Ich glaube, das war im Februar, hat die Didakta stattgefunden, die große Bildungsmesse. Und da war es schon sehr auffällig, dass da viele Angebote mit KI gemacht wurden. Also alle möglichen, weiß ich nicht, einen Podcast aus dem PDF machen oder ganze Unterrichtsentwürfe aus einem Arbeitsblatt erstellen lassen und so weiter. Noch vieles mehr, also ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete, sodass man aber auch schon ein bisschen das Gefühl bekam, das ist auch ein Markt, wo vielleicht, ich kann das nicht beurteilen, weil ich eben nicht in der Schule arbeite, aber wo vielleicht auch einiges verkauft und angepriesen wird, was gar nicht wirklich sinnvoll ist. Wie kann man denn wirklich unterscheiden, welche Angebote etwas bringen für die Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht die Arbeit vereinfachen oder auch den Schülerinnen beim Lernen helfen und wo vielleicht KI auch einfach nur so ein Buzzword ist, um ein weiteres Produkt zu verkaufen?
Ja, leider steht KI gerade überall drauf, aber guckt man dann unter die Motorhaube, steckt kaum KI drin, weil KI ist gerade ein Verkaufsargument und ich muss zugeben, vor 2 Jahren bin ich da selbst reingefallen. Es gab das Angebot eines großen Verlags, ich nenne jetzt keinen Namen, die haben eine Mathematik-Lernplattform etabliert und haben gesagt, diese Lernplattform arbeitet mit KI und die Schüler erhalten Aufgaben, die optimal auf sie abgestimmt sind. Ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll und das von so einem bundesweit bekannten Verlag. Ich bin zum Schulleiter gegangen und habe gesagt, das brauchen wir, gerade für die nächste Kursstufe. Und er meinte, ja, das ist ja toll, wenn es das so gibt, wenn jeder Schüler individuell unterstützt wird. Wir haben das Produkt gekauft und wir haben es im Unterricht eingesetzt. Die komplette Kursstufe 1 im Mathematikunterricht hat mit diesem Tool gearbeitet. Und nach einem Monat haben die Schüler rebelliert, haben gesagt, wir wollen wieder normale Aufgaben zurückhaben. Ich als Lehrer oder auch meine Kollegen haben gemerkt, wir verlieren die Kontrolle. Und wir haben das dann evaluiert nach 3 Monaten Einsatz. In der Zeit haben schon einige Kollegen abgebrochen, weil die gemeint haben, das ist nicht sinnvoll. Die schwachen Schüler bekommen einfach die einfachen Aufgaben aus dem Mathebuch zugeordnet und die guten Schüler die schwierigen Aufgaben. Die guten Schüler sitzen über 16 Minuten an Hausaufgaben, die schwachen Schüler nur 5 Minuten. Das wird überhaupt nicht sinnvoll zugeordnet. Und nach 3 Monaten haben wir das evaluiert und die Evaluationsergebnisse waren so schlecht, dass wir diesen Versuch mit der Plattform sofort abgebrochen hatten. Mhm. Ich habe dann damals auf Twitter das Evaluationsergebnis reingestellt und habe gesagt, wie kann das sein? Und da ist eine ganz tolle Diskussion entstanden über adaptive Lernplattformen, dass eben das mikroadaptiv sein muss und das war makroadaptiv. Da wurde einfach die KI so mal dazugewürfelt, obwohl die Aufgaben, die alten Aufgaben aus dem Mathematikbuch waren. Also die kompletten alten Aufgaben wurden einfach digitalisiert und ein bisschen mit KI verknüpft, sage ich jetzt mal böse. Aber das Ergebnis war einfach schlecht, ja. Und deswegen, gerade wird ja auch von FWU, glaube ich, ein adaptives Lernsystem entwickelt, wo verschiedene Fächer dann integriert werden sollen. Und das sind ziemliche Herausforderungen, die die stemmen müssen. Aber ich hoffe, dass dieses AIS, heißt dieses Lernsystem, dann gut sein wird, weil da arbeiten Fachdidaktiker dran. Und das wird nicht von einem Verlag produziert, sondern ich hoffe doch bottom-up, sodass wir das dann sinnvoll nutzen können. Aber dieses Werbeversprechen, der optimal adaptive Unterricht dank KI, nein, also das habe ich noch nie so erlebt, dass das jetzt schon erfüllt wird. Und da ist auch noch ein weiter Weg.
Also ich höre daraus, es wird vermutlich in Zukunft besser werden und momentan muss man dann noch mit kritischem Auge drauf schauen und nicht jedem Werbeversprechen glauben.
Richtig, ganz wichtig, ja. Ja.
Sie hatten jetzt noch einen Aspekt angesprochen, den ich interessant fand, als Sie sagten, dieses Programm, was Sie da erworben hatten, das hat den nicht so starken SchülerInnen die leichten Aufgaben gegeben und den stärkeren eben die schweren Aufgaben. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass Sie, das hatte ich in einigen Interviews mit Ihnen schon gelesen in der Vorbereitung, dass Sie schon öfters gesagt haben, dass auch aufgrund Ihrer eigenen Biografie Sie ein besonderes Augenmerk auf die Chancengleichheit legen. Es ist ja seit vielen Jahren bekannt, dass das deutsche Schulsystem immer noch zu undurchlässig ist. Und wenn wir jetzt da an KI denken, ist KI da ein Vorteil? Bringt das mehr Chancengleichheit oder eher weniger Chancengleichheit?
Also zunächst bringt es eher weniger Chancengleichheit, weil ich sage jetzt mal, die Schülerinnen aus gut betuchten Elternhäusern, die haben zu Hause Copilot in Microsoft Office. Da haben die Eltern eben eine Lizenz abgeschlossen. Das heißt, sie können ganz tolle PowerPoint-Präsentationen mit dem Copilot erstellen oder ganz tolle Dokumente. Und diesen Zugriff haben die Schülerinnen und Schüler aus nicht so gut finanzierten Elternhäusern, sage ich jetzt mal, nicht. Von daher ist das ein Problem, gerade der Zugang zu mobilen Endgeräten und zu KI-Tool-Lizenzen, das darf nicht einer bestimmten Schülergruppe zugeordnet sein. Ja, also das muss gleichberechtigt sein. Deswegen sollte die Schule eben ein mobiles Endgerät an die Schüler weitergeben, das komplett von der Schule finanziert wird. Also die Grundlage ist ja für die KI-Nutzung, dass ich ein Endgerät habe. Und dieses Endgerät, viele Schulen haben Bring-Your-Own-Device-Prinzip, jeder bringt es mit, was er eben hat. Das funktioniert gar nicht, das ist auch unsere Erfahrung. Andere Schulen machen eine Elternfinanzierung von Tablets. Ich finde, das geht auch gar nicht, weil das verletzt die Chancenbildungsgerechtigkeit. Eine chancengerechte Schule muss den Schülern eben ein einheitliches Endgerät zur Verfügung stellen, das übers Schulbudget bezahlt wird. Und so machen wir das auch. Also wir haben uns an der Schule komplett gegen die Elternfinanzierung ausgesprochen, obwohl damit viele finanziellen Probleme für die Schule gelöst werden würden. Mhm. Aber es ist eine Verletzung der Chancenbildungsgerechtigkeit. Also erstmal brauchen die Schüler ein Endgerät und dann brauchen sie auch Zugriff auf eine KI-Tool-Lizenz, die möglichst datenschutzkonform ist. Und auch das sollte die Schule stellen, damit Chancenbildungsgerechtigkeit wirklich gewahrt bleibt.
Und damit ich es richtig nachvollziehen kann, viele von den KI-Tools, also wenn wir jetzt einfach nur an die Sprachtools denken, die sind ja auch frei zugänglich. Also in der Regel haben ja die meisten Schülerinnen und Schüler ein Smartphone zumindest und können ja darüber zugreifen. Aber mittlerweile sind die Tools auch bei den bekannten Social-Media-Diensten mit eingebaut. Auch da kann man chatten und Wissensfragen stellen und so weiter. Ist dadurch dann nicht ein bisschen gegeben, dass also auch die wirklich breite Gesellschaft Zugang zu solchen Techniken hat?
Ja, dieser Zugang ist natürlich vorhanden. Allerdings, wenn ich jetzt in ChatGPT die Meta-AI nutze, dann sollte ich da keine persönlichen Daten eingeben, weil das wird natürlich gespeichert und weiterverarbeitet. Das ist ein kostenloser Dienst und das muss man den Schülern klar machen. Das gehört auch zum kritischen Umgang. Nichts ist kostenlos auf dieser Welt. Du zahlst mit deinen persönlichen Daten und diese KI kann dann von dir ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Und willst du das, dass dich die KI besser kennt als du selbst? Also das ist kritisch zu sehen. Aber natürlich hat jeder Zugriff. Wenn ich in Google eine Suche starte, kommt auch sofort eine KI-Zusammenfassung jetzt. Ja, ich glaube, in 5 Jahren wird es überhaupt keinen Webbrowser, keine Suchmaschine mehr in diesem Sinne geben. Also das ist durchaus kritisch und das muss man auch wieder im Unterricht aufgreifen. Wo sind Chancen und wo sind die Risiken?
Noch eine Frage zu der Chancengleichheit. Ist KI gut oder schlecht? Wie sieht es denn aus mit so Lernbuddies, KI-Lernbuddies, KI-Tutorinnen? Ist das etwas, was vielleicht helfen könnte, was gut ist? Oder gibt es da auch kritische Aspekte, wo man sagt, ja, das ist eigentlich auch nicht die Lösung?
Ja, also der Nachhilfemarkt ist ja riesig in Deutschland und der Nachhilfemarkt, der setzt schon auf solche KI-Tutoren. Ich kenne Mathe-Nachhilfe-Institut, die haben ein KI-Tool gezaubert, das nennt sich Alena. Da kann ich einfach eine Rechnung fotografieren, einfügen und fragen, wo ist der Fehler? Alena gibt sofort eine Rückmeldung und die ist auch richtig gut. Also ich habe das mal getestet und ich war positiv überrascht. Allerdings kostet dieses Tool dann auch ein bestimmter Betrag pro Monat und ist gar nicht so günstig. Also das können sich dann auch nur wieder gut betuchte Elternhäuser leisten, eine solche Nachhilfe. Allerdings bin ich da sehr kritisch. Diese KI-Tutoren sind toll, aber Lernen ist ein sozialer Prozess. Das Lernen findet im Klassenzimmer statt, durch eine Lehrer-Schüler-Interaktion. Und dass ich mit einer Maschine die ganze Zeit lerne, ich glaube, das funktioniert nicht, weil da fehlt doch ganz viel an, ja, wie soll ich sagen, an Empathie, an Zuwendung, an Kreativität und an Expertise. Solche KI-Lernbuddies können mal kurzzeitig unterstützen, wenn ich ein Problem habe und nicht die Antwort bis morgen abwarten möchte. Oder wenn ich im Unterricht erlaube, dass die Schülerinnen bei Fragen auch die KI nutzen können, bevor sie mich fragen und ewig warten. Wenn sie in der Einzelarbeit sind, können sie auch mal die KI fragen. Also da macht es Sinn. Allerdings kurzzeitiger Einsatz ja von solchen KI-Tutorensystemen, aber langfristig, nein, da fehlt die soziale Komponente und die ist ganz wesentlich beim Lernen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch von einigen so als Motivationshilfe eingesetzt wird. Also das sehe ich eher in meinem Bekanntenkreis jetzt bei Erwachsenen, nicht so bei Kindern oder Jugendlichen, dass da teilweise auch Fragen, mit denen man sich vielleicht vor 5 Jahren noch an den Freundeskreis gewandt hätte, dass die dann an eine Text-KI gestellt werden, um da so eine Rückmeldung zu bekommen, die ja eigentlich in der Regel meistens vollkommen vorhersehbar ist, was so ein ChatGPT oder sowas sagen wird. Ne? Die werden irgendwelche netten, motivierenden Sachen sagen, aber das scheint den Leuten zu helfen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch im Schulbetrieb irgendwie Eingang findet und dass vielleicht auch SchülerInnen das nutzen, gar nicht, weil das von der Schule irgendwie vorgegeben ist, sondern dass sie das eigenständig zu Hause, weiß ich nicht, bei den Hausaufgaben oder so einsetzen werden. Ist das realistisch? Könnte das ein Szenario sein?
Ich sage jetzt mal, die Sonne scheint, wir haben draußen 30 Grad, ich habe den KI-Chatbot, ich muss einen Aufsatz schreiben und die Freunde wollen zum Fußball spielen. Ist es realistisch, dass ich den Chatbot mit Fragen, es gibt ja auch den Lernmodus in ChatGPT inzwischen, ja. Und ist es realistisch, dass ich jetzt die ganze Zeit in diesem Lernmodus bleibe und Fragen stelle, um wieder gut nachdenken zu können? Oder ist es realistisch, dass ich den Lernmodus ausmache und sage, schreib mir diesen Aufsatz? Mhm. Ich glaube also, das ist eine scharfe Grenze. Und was wir wieder fördern müssen, ist gerade für diese Grenze die intrinsische Motivation. Mhm. Also, dass die Schülerinnen und Schüler diese Fähigkeit besitzen, aus dem eigenen Antrieb mit Freude sich neues Wissen anzueignen. Und da brauchen wir ja Neugierde, Eigenverantwortung, auch Sinn wieder in den Unterricht. Und intrinsische Motivation entsteht nach Deasy und Ryan. Das habe ich vor 20 Jahren mal in meiner Pädagogikprüfung gebraucht, aber jetzt brauche ich es plötzlich wieder, ja, weil das kommt wieder auf. Also nach Deasy und Ryan entsteht intrinsische Motivation dann, wenn drei Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und das erste ist das Bedürfnis nach Autonomie. Das zweite ist das Bedürfnis nach Kompetenz erleben. Und das dritte ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Und diese drei Bedürfnisse muss ich jetzt gerade wieder aufgrund der KI doch im Unterricht fördern. Mhm. Also Autonomie, dass Schülerinnen selbstständig sich ein Thema aussuchen können, was sie interessiert. Ich habe gerade ein Projekt im Physikunterricht zum Thema Induktion gemacht und jeder Schüler konnte selbstständig eine Induktionsanwendung aus dem Alltag raussuchen, die ihn eben interessiert hat. Der musikalisch begabte Schüler, der den Tonabnehmer der Gitarre genommen, der Schüler, der gern kocht, hat einen Induktionsherd genommen. Also so Autonomieentscheidungen sollten wir wieder herstellen. Das zweite Bedürfnis nach Kompetenz erleben, also dass Schüler Freude am Lernen entwickeln, dass sie selbst was rausfinden möchten, gerade auch mit experimentellen Mitteln. Und das dritte Grundbedürfnis, soziale Eingebundenheit, dass sie eben im Klassenverband sowas machen oder in Partner, in Teamarbeit. Also das sind jetzt wieder neben meinen 6 Prinzipien, die ich am Anfang vom Podcast mal erläutert habe, wieder die 3 Prinzipien, die ich für die intrinsische Motivation brauche. Und das müsste ich jetzt alles in einen Kochtopf reinwerfen, gut zusammenrühren und dann hätte ich das perfekte Lernsetting. Aber sowas herzustellen ist eine ziemliche Herausforderung. Und da sind wir beim Thema neue Lernkultur. Ja, wir brauchen offen, forschend, projektartige Arbeitsaufträge, wo KI als Co-Konstruktion eingesetzt werden kann, aber wo die KI keine vollständigen Lösungen liefert. Und wenn wir solch eine Lernkultur etabliert haben, dann muss ich natürlich auch die Prüfungskultur wandeln, weil ich muss solche Dinge dann auch bewerten, solche Projekte. Da brauche ich einen Erwartungshorizont, da brauche ich Methoden wie eine Selbstbewertung, eine Fremdbewertung, Peer-Feedback und dann auch wieder eine Lehrerbewertung. Also da ändert sich doch didaktisch ganz schön viel, wenn ich das so ernst nehme.
Ja, wir hatten es ja schon am Anfang, wo es darum ging, wie müssen sich Aufgabenstellungen verändern, wo ich ja schon gesagt hatte, oh, das hört sich aber an, als würde die Sache auch komplizierter werden. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass LehrerInnen selber auch kritisch bewerten müssen, welche Tools wann sinnvoll sind und wo vielleicht nur KI-Werbeversprechen draufsteht. Sie sind auch in der LehrerInnen-Ausbildung tätig. Meine Frage ist da, sind LehrerInnen aktuell auf diese neuen Voraussetzungen schon gut vorbereitet?
Das kann ich jetzt nur in meinem Setting beantworten, ja, also bei uns an der Seminar Freiburg, dort werden die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Da ist das Thema KI direkt in der ersten Woche schon das Thema. Alle Referendarinnen und Referendare, die da anfangen, bekommen in der ersten Woche einen Einführungsvortrag zum Thema Medienbildung und da geht es um KI. Und die Medienbildung am Seminar Freiburg, die hat doch einen ziemlichen Umfang. Also es gibt bestimmte Module, die die Referendarinnen dann besuchen müssen. Und jetzt gerade bei der nächsten Seminarkonferenz wird diskutiert, wie die KI wirklich in jedes Fach integriert werden kann, in einem Art Mediencurriculum. Mhm. Also es darf heute nicht mehr sein, dass ein Referendar aus der Ausbildung kommt und nichts über KI, über den sinnvollen, konstruktiv-kritischen Einsatz im Unterricht erfahren hat. Also das wird schon in die Seminarausbildung integriert. Ich hoffe, dass es so überall ist, aber es kann sein, dass noch nicht alle Seminare auf dem Niveau sind.
Und was ist mit den LehrerInnen, die schon vor 10 oder mehr Jahren ihr Referendariat gemacht haben? Wie steht es da mit den Fortbildungen? Gibt es da ein großes Angebot oder ist das noch eher gering und wird das gut angenommen? Ich weiß, Sie können jetzt natürlich nicht für Gesamtdeutschland sprechen, aber haben Sie da irgendwie ein bisschen Einsicht und können so ungefähr was dazu sagen?
Ja, ich biete ja auch selbst Lehrerinnenfortbildung an und gerade in den letzten 2 Jahren der Bedarf immens hoch. Also ich war jede Woche ausgebucht, Mittwoch ist mein Fortbildungsfenster, wo ich keinen Unterricht habe und ich hatte jeden Mittwoch eine Fortbildung, eine schulinterne Fortbildung meist, das heißt ein gesamtes Kollegium wollte einfach fortgebildet werden, das ist das Sinnvollste, aber es gibt auch die normalen Fortbildung, da kommen dann Lehrerinnen und Lehrer aus einzelnen Schulen an einen bestimmten Ort und werden dort fortgebildet. Also ich habe noch vor 2 Jahren einen riesigen Bedarf an Fortbildung gespürt und auch die privaten Anbieter, die haben ja auch ganz viel angeboten, die sind natürlich viel schneller auf neuen Themen und ich hatte selbst eine Fortbildung erlebt, wo 890 Leute innerhalb einer Videokonferenz waren. 890 Lehrer haben sich an einem Abend über 2 Stunden mit der KI beschäftigt und das war schon immens, das hat mich wirklich beeindruckt, dass sich 890 Lehrer aus ganz Deutschland abends freiwillig hinsetzen, ohne Dienstverpflichtung und so weiter, einfach aus eigenem Interesse eine Fortbildung machen. Und natürlich, die Lehrerfortbildung in Deutschland ist auf Freiwilligkeit ausgerichtet. Ich sage jetzt mal leider, weil wer geht dann zu so einer Fortbildung? Natürlich die Leute, die es interessiert. Ja. Aber das sind nicht alle. Also deswegen sind schulinterne Fortbildungen am besten geeignet, wo eben alle Lehrer diese Fortbildung einer Schule machen müssen. Also müssen ist dann schon ein bisschen Zwang, weil nur dadurch erreicht man mehr, als wenn man das Ganze freiwillig macht.
Ich würde gern zum Abschluss noch von Ihnen hören, wie Sie das einschätzen, die Schule in, sagen wir, in 10 Jahren. Wird sich da sehr viel verändert haben? Werden dort alle mit KI arbeiten? Oder ist es so, dass es vielleicht punktuell eingesetzt wird, aber jetzt auch nicht den Schulalltag großartig verändert? Was ist Ihre Prognose? Natürlich vor dem Hintergrund, wir können alle nicht in die Zukunft gucken und vielleicht treffen wir uns in 10 Jahren dann nochmal und gucken, ob das eingetreten ist oder nicht. Ja. Aber einfach, wie stellen Sie sich das vor?
Also wir hatten ja schon mehrfach so, dass digitale Medien die Gesellschaft verändert hatten, das Internet, der iPhone-Moment und so weiter. Aber ich habe einfach auch festgestellt, dass die Fähigkeit einer Technologie, Schule zu verändern, in der Vergangenheit völlig überbewertet wurde. Also durch die Existenz des Internets hat sich der Standardunterricht eigentlich nicht groß verändert. Ja. Mhm. Und obwohl ich das befürworten würde, wenn wir eine neue Lern- und Prüfungskultur haben, aber ich bin da doch recht kritisch. Wenn ich jetzt in 10 Jahre schaue, dann hoffe ich doch, dass der kompetenzorientierte Einsatz von digitalen Medien und KI-Tools von den Lehrern nicht mehr als Herausforderung gesehen wird, sondern zu einem selbstverständlichen Teil von einem zeitgemäßen Unterricht wird. Das wäre meine große Hoffnung, dass es einfach sinnvoll integriert wird. Aber ganz wichtig, es muss in Schulen immer wieder analoge Zeitfenster geben. Also guter Unterricht heißt nicht, dass das Tablet 90 Minuten, das Schülertablet aufgeklappt und aktiv ist. Nein, ich sage maximal 50% der Unterrichtszeit mit digitalen Medien und die restlichen 50% mit Papier, mit Stift, mit echten Lehrer-Schüler-Gesprächen ohne schnelle KI-Assistenz, die Antwort verrät. Und deswegen ist auch in unseren Tablet-Klassen die wichtigste Regel Tablet-Klappe zu. Im Lehrer-Schüler-Gespräch, weil sonst würden die Schüler das ja alles wieder nachchatten und so weiter, nachgoogeln. Also wichtig ist ein gutes Zusammenspiel von analog und digital.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Bronner.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Das war ClickSafe fragt, der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Gerne auch nochmal reinschauen auf unserer Webseite oder bei dem Podcast-Anbieter, wo der Podcast angehört wird. Wir werden noch einige Sachen, unter anderem auch die Webseite von Herrn Dr. Patrick Bronner verlinken und da nochmal schauen, was dort alles zu finden ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.